Und ich glaube, man muss tatsächlich dahin gehen, wo es weh tut. Wenn man was in Erfahrung bringen will, wenn man was verändern will.
Wie können wir Polarisierung begegnen und Europa stärken? Hi, ich bin Mushta Scherzada und das ist Gesellschaft besser machen, ein Podcast der Körber Stiftung. Hier spreche ich alle zwei Wochen mit verschiedenen Menschen, die genau diese Fragen bewegen. Wie hält man im privaten Umfeld die Verbindung zu Menschen, deren politische Überzeugungen einem nicht fremder sein könnten? Vor genau dieser Zerreißprobe stand mein heutiger Gast Stefan Lambi. Eigentlich kennt man ihn als einen der profiliertesten Dokumentarfilmer Deutschlands. Er ist der kühle Beobachter, der die Ära Merkel analysiert und das Scheitern der Ampelkoalition aus nächster Nähe filmt. Doch während er die Krise der Demokratie in Berlin dokumentiert, überrollt der Konflikt seine eigene Familie. Als er erfährt, dass sein amerikanischer Cousin beim Sturm aufs Kapitol dabei war, begibt er sich auf eine Reise. Er möchte mehr über den Zustand westlicher Demokratien in Erfahrung bringen. Das Ergebnis ist sein Buch »Dennoch sprechen wir miteinander«, ein Plädoyer für den Erhalt des Dialogs als Antwort auf die zunehmende Polarisierung. Herr Lambi, wir freuen uns, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Sagen Sie, ein ganz, ganz spannender Moment in Ihrer Biografie und auch in Ihrem Buch ist diese Familienfeier. Sie erfahren von Ihrem Cousin, dass er am 6. Januar 2021 beim Sturm aufs Kapitol dabei war. Wie kam es dazu, dass er Ihnen das erzählt hat und was ging Ihnen in diesem Moment durch den Kopf?
Ich muss ein bisschen ausholen. Also wir kommen aus Bonn als Familie und die Schwester meiner Mutter ist in den 50er Jahren von Bonn zum Studieren nach Chicago gezogen, da hängen geblieben. Deshalb habe ich 4 Cousins und Cousinen, schrecklich nette Menschen. Einer davon, Martin, etwa mein Alter, kam zum runden Geburtstag meiner Mutter. Die wurde 90 und hat auf dem Petersberg bei Bonn ihren Geburtstag gefeiert. Und da saß ich also neben Martin und wir mögen uns sehr. Das ist ein sehr lustiger Amerikaner. In seiner DNA steckt auch noch ein bisschen rheinischer Humor. Also ich komme bestens mit ihm klar. Solange wir nicht über Politik sprechen. Und das wissen wir seit Jahrzehnten. Also der war schon immer für Reagan, also immer für die Republikaner. Und ich wusste, dass er auch Trump-Fan ist, sogar Hardcore-Trump-Fan. Aber ich wusste nicht, und das erzählte mir dann am Rande dieser Familienfeier, dass er am 6. Januar 2021 beim Sturm aufs Kapitol dabei gewesen ist. Und da bin ich wirklich vom Stuhl gefallen und hatte eine lange Diskussion darüber, was da eigentlich passiert ist. Weil er feierte diesen Sturm nicht als Angriff auf die Demokratie, sondern als Verteidigung der Demokratie. Das war mir als Gedanke so einigermaßen fremd, weil ich immer der Meinung war, die Meute, so muss man es formulieren, wollte verhindern, dass der demokratisch gewählte Präsident Joe Biden ins Amt eingeführt wird. Aber für Martin und eben den Rest der Meute, ein paar tausend Menschen, war ja die Wahl gestohlen worden. Also der saß auf dem Narrativ von Donald Trump und glaubte fest daran. Und er versuchte mit den anderen den illegitimen Präsidenten, also so eine Art Diktator, zu verhindern. Also ich war im Glauben, die haben die Demokratie angegriffen. Er war im Glauben, er hat die Demokratie verteidigt. Und diesen Gedanken zu verstehen, fand ich, sagen wir mal, intellektuell interessant. Aber ich habe mich dem dann nicht angeschlossen. Aber er hat sich auch meinen Argumenten nicht angeschlossen. Und wenn Sie fragen, wie das für mich war, ich weiß ja, wie Martin tickt. Und er weiß auch, wie ich ticke. Da wir seit Jahrzehnten über Politik streiten und uns dann trotzdem wieder versöhnen, haben wir aber einen Modus gefunden, neben dem politischen Streit die persönliche Beziehung nicht verletzen zu lassen. Und das halte ich für wichtig, weil wenn an einem politischen Streit die Familie zerbrechen würde, das kann man ja sinnbildlich nehmen für Gesellschaft. Das ist wie so eine Metapher. Solange wir miteinander sprechen, gibt es ja noch eine Möglichkeit des Austausches. Aber in dem Moment, wo man sich in Metaphern gesprochen bei einer Familienfeier den Rücken zukehrt und dann die Kommunikation einstellt und das dann auch auf Gesellschaft überträgt, dann sind wir als Gesellschaft am Ende. Und das fände ich eine sehr unheilvolle Entwicklung. Und deshalb ist Martin in meinem Fall ein sehr konkretes Beispiel, aber in meinem Buch letztlich eine Metapher.
Und Sie haben diesen privaten Vorfall, wenn man ihn so nennen mag, zum Anlass genommen, sich auf eine Reise zu begeben. Bevor wir über diese Reise sprechen, was haben Sie in dieser Zeit über sich selbst gelernt?
Ich bin von Hause aus, Sie haben es eben gesagt, Journalist Und als Journalist muss man natürlich, wir laufen alle mit, sagen wir, ideologischen Standards durch die Welt und Vorurteilen. Das geht mir nicht anders, aber müssen doch auch lernen, sowohl im Privatleben wie im beruflichen Leben die Vorurteile für einen Moment im Griff zu halten, wenn man etwas erfahren will. Also man muss bereit sein, Argumente zuzulassen und bevor man sie verurteilt, erstmal zu versuchen, sie zu verstehen. Dann kann man sie ja immer noch verurteilen. Und so ging es mir mit meinem amerikanischen Cousin Martin. Also ich habe gesehen und gelernt an mir selber, dass ich diese reflexhafte Verurteilung eines anderen Andersdenkenden, dass das mir im Wege steht, beim Versuch, etwas zu begreifen. Und dieser Leitgedanke hat mir geholfen bei der Recherche für das Buch, weil es fing mit Martin an, hörte aber nicht bei ihm auf.
Ja, eine wichtige Erkenntnis. Sie sind dann losgezogen. Man könnte es einen Demokratie-Roadtrip nennen. Sie waren ein Jahr lang unterwegs, haben mit sehr vielen verschiedenen Menschen gesprochen. Die Auswahl der Reiseroute erfolgte dabei auch nicht zufällig. Sie hatten wirklich persönliche Verbindungen. In die USA haben wir gerade schon gehört, aber auch nach Argentinien, Italien, nach Ostdeutschland. Und letztlich ging es ja auch darum zu verstehen, warum gibt es eigentlich so viele Menschen, die beispielsweise Trump oder die AfD oder Milei unterstützen. Was haben diese Menschen alle gemeinsam?
Es gibt in allen Ländern, also letztlich in den westlichen Demokratien, einen gemeinsamen Nenner aktuell. Das sind, von ein paar Ausnahmen abgesehen, Schrumpfgesellschaften. Der Begriff stammt nicht von mir, sondern vom Soziologen Steffen Mau. Also wir, die westlichen Demokratien, schrumpfen, also mindestens was die Bevölkerungszahl betrifft, aber in Deutschland aktuell auch ökonomisch und man kann es sagen, und einige empfinden das so, auch kulturell, weil sich einfach demografisch, soziologisch so viel verändert. Also ich glaube, vor kurzem gab es die Meldung, dass nicht nur die sogenannte weiße, christlich geprägte Mehrheitsgesellschaft in Deutschland schrumpft, sondern wir schrumpfen insgesamt als Bevölkerung. Also die Deutschen werden weniger. Und Schrumpfgesellschaften sind Gesellschaften der Angst. Und das bedeutet, dass diejenigen, die bislang gewohnt waren, sich als Teil der weißen, christlich geprägten Mehrheitsgesellschaft zu empfinden, also ihren Status bedroht sehen, dieses Bedürfnis entwickeln, dass der Staat meinen Status schützen soll vor den Fremden. Ich sage das mal ganz pauschal. Das kann man daran erkennen, dass die AfD damit Wahlkampf führt, in Teilen ja sogar die Union. Donald Trump ganz exzessiv in seinem letzten Wahlkampf. Ich erinnere an den wirklich unglaublichen Spruch, der kaum so aufgefallen ist bei den vielen unseligen Sprüchen von Donald Trump. They, und mit they meint er die Hispanics, die über die Südgrenze in die USA dringen, they are poisoning our blood. Kommt einem Deutschen aus der NS-Zeit, ich muss es so offen sagen, bekannt vor. They are poisoning our blood. Mit solchen Sprüchen macht also Donald Trump Wahlkampf und erfolgreich Wahlkampf, weil er genau weiß, das verfängt bei der weißen, christlich geprägten Mehrheitsgesellschaft. Also das ist eine Dynamik, die nicht nur in Deutschland, Sie sprachen die AfD an, und in den USA zu beobachten ist, sondern auch in Frankreich, in Italien und wir können noch ein paar andere Länder durchgehen. Argentinien ist ein bisschen ein anderer Fall, kommen wir vielleicht noch zu, aber in großen oder in den meisten westlichen Demokratien spüren die Menschen, dass sie Teil eines Schrumpfungsprozesses sind. Und deshalb klammern sie sich an eine vermeintliche Sicherheit, die sie bei der Regierung, den Regierungen, plural, nicht mehr gewahrt sehen. Und deshalb wenden sie sich nicht nur gegen einzelne Politiker und einzelne Parteien, sondern gegen das politische System und empfinden eine wachsende, und das hat mich erschrocken bei der Recherche, wachsende Sehnsucht nach Zerstörung der bestehenden politischen Verhältnisse. Das ist der gemeinsame Nenner der Länder, die ich da habe bereisen können.
Das heißt, das ist ja eine sehr spannende Erklärung dafür, was in der Zivilgesellschaft los ist und was Angst auslösen kann. Und dieses Konzept der Schrumpfgesellschaften erklärt natürlich, warum der Wunsch nach Zerstörung da ist, auch für den Selbsterhalt vermutlich. Würden Sie sagen, es gibt auch so eine Art globales Drehbuch der Polarisierung, und ist der Begriff Faschismus, Sie sind ja auch nach Italien gereist, eigentlich der richtige, um zu beschreiben, wohin wir gerade zusteuern?
Das ist eine sehr gute und sehr schmerzhafte Frage, mit der ich mich wirklich ausführlich beschäftigt habe. Kann man das, was im Moment passiert, über einen Kamm scheren? Ist das alles Faschismus? Also ich bin deshalb gespalten, weil ich nach Beschäftigung auch mit Trump II, also dem wiedergewählten US-Präsidenten, der Meinung bin, er entwickelt sich immer mehr in Richtung Faschismus. Also da hat es ja in den letzten Monaten seine Schlägertruppe Eis gegeben. Das erinnert an die SA in Deutschland. Die Art, wie er demokratische Institutionen torpediert, wie er auch imperialistische Gelüste entwickelt. Also da könnten wir alle Kriterien des Faschismus durchgehen, die er ziemlich alle erfüllt. Und dennoch haben wir natürlich als Deutsche einen Begriff, der besetzt ist von der NS-Zeit und auch von den Faschisten in Italien. Daher kommt ja der Begriff von Mussolini. Und dann kommen uns andere Bilder in den Kopf, also Konzentrationslager, die ermordeten über 6 Millionen Juden in Europa, der Zweite Weltkrieg. Und da wäre ich jetzt sehr vorsichtig, weil diese Assoziationen einem bei der Analyse und bei der Diskussion über das, was aktuell passiert, auch ein wenig im Wege stehen können. Also jeder Faschist, faschistischer Herrscher, kann nur dann herrschen, wenn er sich auf eine faschistische Bewegung stützt. Nochmal zurück zu meinem Cousin Martin, der liebe, nette Cousin, war Teil einer solchen Bewegung, die eben das Herz der amerikanischen Demokratie gestürmt hat und zu Gewalt bereit war. Mein Cousin nicht, der ist dann Gott sei Dank irgendwann abgehauen, aber andere haben es getan. Und auf dieser Bewegung baut Trump auf und ich finde, man muss es dann auch irgendwann mal dieses Kind beim Namen nennen und sagen, das ist eine in Teilen faschistische Bewegung. Aber bei Trump kommt noch was Zweites dazu. Er erinnert mich eigentlich mehr an einen Mafioso, der eigentlich nur wenigen Menschen vertraut, dann nämlich, wenn sie seiner eigenen Familie entstammen. Und wenn er bei anderen Herrschern das Gefühl haben, sie sind ebenso stark und auch wie er ebenso zur Brutalität in der Lage. Das respektiert er. Demokratisch gewählte Politiker und Regenten des alten Zuschnitts wie Friedrich Merz oder Keir Starmer oder Macron, ich glaube, die belächelt er eher. Aber seine Liga ist die der anderen Mafiosi, also letztlich wie Wladimir Putin oder der Xi Jinping, der Nordkoreaner, und das ist so seine Liga. Das ist also der mafiöse Teil des neuen Faschismus, und man bräuchte für diese Melange aus Mafia-Verhalten und Faschismus eigentlich einen neuen Begriff, den ich aber leider noch nicht präsentieren kann. Aber im Umgang, in der Diskussion mit, sagen wir, denjenigen, die jemanden wie Trump wählen oder die AfD, bin ich sehr zurückhaltend mit dem Begriff Faschismus, weil ich in den Gesprächen feststelle, wenn man also gerade in Deutschland den Begriff Faschist in den Mund nimmt oder Nazi, ein Gespräch komplett dicht ist, versperrt ist. Und das ist ja das Gegenteil von dem, was ich will. Deshalb unterteile ich da zwischen den Begriffen gegenüber Herrschern, insbesondere globalen Herrschern wie Donald Trump und auch den Rechtspopulisten und autoritären Herrschern und den Bürgern, denen ich diesen Begriff gegenüber nicht anwende, weil ich mit denen im Gespräch sein will.
Vielleicht können wir noch mal den Blick gemeinsam auf Deutschland werfen. Viele kennen Ihre Dokumentation Die Vertrauensfrage. Sie dachten, Sie hätten ein Jahr lang Zeit, die Regierungsmitglieder zu begleiten. Am Ende haben sich die Ereignisse überschlagen und Sie hatten nur wenige Monate Zeit für diesen herausragenden Film. Gab es da einen Moment hinter der Kamera, wo Sie gespürt haben, hier kippt jetzt gerade nicht nur eine Koalition, sondern wirklich auch das Thema Vertrauen in die Gestaltbarkeit von Politik?
Ja, das habe ich ganz massiv, weil ich habe ja die Ampelpolitiker eigentlich von Beginn an begleiten können für einen anderen Film, Ernstfall. Und dann sind wir in die Monate, die Tage, die Wochen, die Monate des Kriegsbeginns Russland gegen die Ukraine geraten und war also mit allen wichtigen Playern sehr nah unterwegs über 1,5 Jahre und habe die also wirklich ganz gut kennengelernt als Journalist und habe aber gemerkt, wie die inneren Widersprüche innerhalb dieser Regierung immer größer wurden, bis zum Schluss, das war dann Oktober, November 2024, ich tatsächlich Hinweise bekam, dass ein Teil der Regierung, nämlich die FDP, wirklich aktiv gegen den anderen Teil der Regierung gearbeitet hat, was also für mich der Regierung und Parteien seit vielen Jahren beobachtet eine neue Erfahrung war. Also dass man sich profiliert gegenüber anderen, das ist, gehört zur Demokratie und zur Koalitionsbildung dazu, aber dass man aktiv gegen die Koalitionspartner arbeitet und sogar im gewissen Sinne ein größeres Interesse am Zerbrechen der Koalition hat als am Erhalt. Das war für mich eine neue, also wirklich schockierende Situation und Erfahrung. Und deshalb habe ich in der Schlussphase der Ampel, als ich die entsprechenden Hinweise bekam, meinen Kameramann gebeten, geh heute tagsüber, geh auch abends ins Kanzleramt, da wird was passieren. Und da ist was passiert, weil genau an dem Tag, an dem Abend in der Nacht die Koalition zerbrochen ist. Und ich habe gleich am nächsten Morgen mit erst mit Friedrich Merz ein Interview geführt und dann mit Robert Habeck und dann ging es weiter mit Olaf Scholz und Christian Lindner und habe also wirklich in den Stunden und Tagen danach mit fast allen wichtigen Regierungspartnern Interviews führen können, Hintergrundgespräche führen können und war baff. Also wenn man eine Regierung bildet, eine Koalition, dann weiß man, man hat es mit Menschen zu tun, die, jetzt komme ich zum Anfang unseres Gesprächs zurück, mit denen mich etwas verbindet, aber auch mit denen mich etwas trennt. Und dass man anfängt in der Regierung das Trennende geradezu zu suchen, halte ich für unverantwortlich für eine Demokratie. Und das haben Wählerinnen und Wähler gespürt. Und als die Wochenzeitung Die Zeit dann Wochen später enthüllte, dass es für den Bruch der Ampel von Seiten der FDP ein regelrechtes Drehbuch gab, habe ich die Geschichte nochmal rekonstruiert, habe mit dem Kollegen der Zeit dann nochmal gesprochen. Das war dann gewissermaßen aktenkundig, was da passiert ist. Man konnte das lesen, man konnte das sehen, man konnte die Grafik sich vor Augen führen. Und da ist Vertrauen zerbrochen, erst innerhalb der Regierung, dann aber auch zwischen der Bevölkerung und dann den Ex-Partnern, mit dem Ergebnis, dass die FDP bis heute keinen Fuß mehr auf die Erde bekommt. Also ich muss sagen, selbst schuld. Wie er so mit dem Mandat umgeht, was man von den Bürgerinnen und Bürgern erteilt bekommt, zur Führung eines gesamten Landes. Und ich will jetzt nicht nur auf die FDP einprügeln, die SPD und die Grünen haben auch ihren Teil. Aber was die Endphase betrifft, habe ich die FDP als den agierenden Partner empfunden, der die Trennung suchte und betrieben hat. Wie er so etwas tut, darf sich nicht wundern, dass ihm die Menschen nicht mehr vertrauen und in Form von Stimmen abhanden kommen.
Und das spielt anderen Playern natürlich in die Karten und die Gräben werden dadurch immer tiefer, deswegen suchen sie ja auch das Verbindende. Und was ich daran so bewundernswert finde, ist, dass sie auch wirklich aus ihrer Comfortzone dafür herausgehen. Also sie sprechen natürlich, das liest man auch in ihrem Buch, überwiegend mit Menschen, die vielleicht ein etwas anderes Weltbild als sie persönlich vertreten, angefangen bei ihrem Cousin Martin, aber auch fremden Menschen, denen sie auf der Straße begegnet sind. Und sie haben auch nach reiflicher Überlegung eine Intervieweinladung von Ralf Schuler angenommen, der für das rechtspopulistische Medium News arbeitet. Ich habe das Gespräch als sachlich, aber trotzdem ziemlich verkrampft wahrgenommen und nicht so richtig als konstruktiven Austausch und habe mich gefragt, ich kann mir vorstellen, dass sie sich schwer getan haben, ob sie da hingehen oder nicht und ich fand es erstaunlich, dass sie da waren und ich habe mich gefragt, ob sie danach das Gefühl hatten, dieser Austausch hat sich jetzt gelohnt, miteinander zu sprechen und ich habe mir übrigens auch, bevor sie antworten, mal die Mühe gemacht und die ungefähr 500 Kommentare, die ich gefunden habe, in eine KI gejagt, weil ich wissen wollte, wie ist die Stimmung hier? Also wie verteilt sich der Anteil von Menschen, die diesem Gespräch etwas abgewinnen konnten? Wie ist die Stimmung? Und die Zusammenfassung war tatsächlich...
Jetzt bin ich sehr gespannt. Also, habe ich noch nicht gemacht.
Tatsächlich überwiegt leider die Ablehnung.
Ach nee.
Überraschung. Sinngemäß wird ein Feindbild aufgemacht, das sie als realitätsfernen, arroganten Journalisten aus dem öffentlich-rechtlichen System beschreibt, der ideologisch festgelegt ist, andere belehrt, die Lebensrealität nicht versteht und bewusst ein politisches Narrativ verteidigt, statt ehrlich zu diskutieren. Das finde ich so erstaunlich, weil für mich ist genau das Gegenteil der Fall. Sie sind in meinen Augen dann nicht als festgelegter, arroganter Systemjournalist hingegangen, sondern sie sind ja mit dieser Offenheit dahingegangen. Sie haben klar gesagt, sie haben sich positioniert, wie sie zu dem Medium stehen, aber sie haben das Gespräch gesucht. Und das finde ich ganz spannend, wie unterschiedlich die Wahrnehmung da sein können. Und ich habe mich da auch durchgequält. Wie ging es Ihnen?
Also ich muss ein bisschen ausholen. Ich bekam diese Anfrage von News und Ralf Schuler zu einem Interview, weil die an einem Podcast mit mir gehört hatten und von dem Buch mitbekamen. Und da das Buch hier nun mal "Dennoch sprechen wir miteinander" heißt, habe ich mir nach dieser Anfrage überlegt, ich kann nicht so ein Buch mit dem Titel schreiben und dann die Einladung zum Gespräch ausschlagen. Also nach ein bisschen Nachdenken bin ich dahin und Sie haben das korrekt beschrieben, das war schrecklich verkrampft. Ich glaube von beiden Seiten, weil ich auch gleich am Anfang eine Vorbemerkung gemacht habe. Ich habe nämlich erklärt, warum ich trotz meiner Bedenken die Einladung zum Gespräch angenommen habe und habe gesagt, ich halte News für ein Krawallmedium. Und ich glaube, in dem Moment, in dem ich das gesagt habe, hatten die, 500 Leute, die ihre Mails und zum Teil Hassmails formuliert haben, die schon gedanklich in der Schublade gehabt und mussten sie dann nur rausziehen. Also damit war ich für die gestorben, im übertragenen Sinne, Gott sei Dank. Ich hatte ansonsten Sorge, dass die Redaktion von News, die ich eine Weile schon beobachte, da Elemente aus dem Interview rauspickt und gegen meinen Sinn in sozialen Medien artikuliert und verbreitet. Und deshalb bin ich wirklich mit angezogener Handbremse in dieses Gespräch gegangen. Also ich fand mich da nicht auf dem Höhepunkt meiner rhetorischen, wenn Sie so wollen, Kunst oder Fähigkeiten, sondern eher beschränkt und fand auch den Kollegen Schuller, der das alles in allem fair gemacht hat, will mich darüber nicht beklagen. Der war jetzt auch nicht gerade an einem wirklich sehr offenen, konstruktiven Austausch interessiert. Aber das Ganze war, wenn Sie so wollen, ein Experiment, nicht nur ein journalistisches, sondern auch ein soziales Experiment mit dem Ergebnis, das Sie eben vorgetragen haben. Und ich muss leider sagen, es hat jetzt nicht so viel in Bewegung gesetzt, was man aber nicht so messen kann. Aber Sie haben ja den Versuch unternommen mit den 500 Mails. Die rechten Zuhörer, so ist mein Eindruck, fanden mich schrecklich, nämlich arrogant und als Abgesandter der ideologisch festgelegten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Und die wenigen linken Zuhörer, die werden das wahrscheinlich ganz unmöglich gefunden haben, dass ich mit diesem rechten Krawallmedium rede. Das ist eigentlich eine Situation, die ich schätze. Also damit habe ich überhaupt kein Problem, ganz im Gegenteil. Also ich suche geradezu solche Situationen. Das muss jetzt nicht permanent bei News sein, aber ich finde das im Prinzip ganz gut, mich als A. Staatsbürger, aber auch B. als Journalist aus meiner ziemlich bequemen Situation herauszubewegen, die ich nun mal habe, dadurch, dass ich als Journalist vor allem für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten arbeite. Und Sie wissen, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten durch Beiträge der Bürgerinnen und Bürger bezahlt werden. Und dass man hat da nicht den rauen Wind der kommerziellen Medien, man steht nicht ganz unter dem Druck. Also wenn man sich zu sehr darauf einlässt, kann es ziemlich gemütlich werden. In jeglicher Hinsicht gemütlich werden. Und das behagt mir nicht. Und deshalb begebe ich mich gerne aus dieser Komfortzone raus, deshalb auch diese Reise durch insgesamt 4 Länder. Und ich habe bewusst mit Leuten gesprochen und geradezu das Gespräch gesucht, die anders ticken als ich. Wenn ich nur mit denjenigen reden würde, als Journalist, die so ähnlich ticken wie ich, dann wird mich das langweilen. Ich würde mich nicht entwickeln und die Bücher und Filme wären wahrscheinlich auch nicht so spannend. Deshalb bewege ich mich aus meiner eigenen Komfortzone gerne heraus. Und ich glaube, man muss, um die Fußballersprache zu nutzen, tatsächlich dahin gehen, wo es weh tut. Wenn man was in Erfahrung bringen will, wenn man was verändern will. Und ich bin ja nicht als Missionar durch die Welt gereist. Also ich versuche nicht, Menschen zu bekehren, aber ich versuche, was zu verstehen. Und das, was ich dann recherchiere und glaube zu verstehen, gebe ich dann in Form eines Films und eines Buches wieder. Und wenn das jemandem als Zuschauer oder Leser, Leserin was bringt, dann bin ich zufrieden. Aber dazu muss ich aus meinem eigenen Sofa aufstehen und dahin gehen, wo es unbequem ist. Und das war ich in dem Fall bei News.
Manchmal gibt es ja auch den Fall, dass ich dafür nicht mal vom Sofa aufstehen muss, sondern vielleicht auch auf meinem Sofa jemanden sitzen habe, der ein anderes Weltbild vertritt. Wenn Sie jetzt mit Ihrem Cousin Martin sprechen, worüber sprechen Sie als erstes? Wird das Thema Politik vermieden oder gibt es einen kleinen Ausschnitt, wo man darüber spricht? Und vielleicht können wir daraus auch eine Art Empfehlung für unsere Zuhörenden herleiten. Also wie suche ich das Gespräch mit Menschen, die mir nahestehen, aber irgendwie auch doch ganz fern sind?
Also ich kann es wirklich nur über den eigenen Erfahrungshorizont sagen und bin vorsichtig damit, anderen Menschen Empfehlungen auszusprechen, weil ich glaube, das muss jeder für sich selber entwickeln. Ich kann nur sagen, wie ich das mache, und Martin ist dann ein ganz gutes Beispiel. Und wenn Sie fragen, worüber reden wir als erstes, dann erstmal nicht über Politik, sondern über Familien. Sein Sohn ist übrigens Berufssoldat und gerade auch im Einsatz in dem Iran-Konflikt. Über solche Themen sprechen wir. Ja. Und die sind auch sehr wichtig. Dann sprechen wir häufig über Sport, Basketball.
Verbindende Themen.
Verbindende Themen. Aber immer wieder Familie und Humor. Wir lachen ganz viel zusammen. Und dann unweigerlich kommen wir auf Trump oder auf irgendeinen internationalen Konflikt. Und dann prallen wir schnell aufeinander und haben aber verstanden, dass es neben der politischen Auseinandersetzung etwas gibt, was uns wichtiger ist als Stefan und Martin. Und deshalb können wir das wie so einen Lichtschalter an- und ausschalten. Und der hat eine kleine Fernsehshow in der Community in Connecticut, wo er wohnt. Und immer mal wieder, wenn ich bei ihm zu Besuch bin, lädt er mich ein. Und er stellt mich gewissermaßen als seinen linksradikalen Cousin aus Europa vor. Und ich nenne ihn scherzhaft meinen rechtsradikalen Cousin aus Amerika. Da ist ein bisschen was dran, aber auch ein bisschen Scherz. Und mit dieser Mischung schlängeln wir uns durch unsere Leben, getrennt durch einen Ozean und getrennt durch sehr unterschiedliche Weltanschauungen.
Und wenn wir jetzt nochmal versuchen, einen Ausblick zu wagen nach Ihrer Reise, Sie waren ein Jahr lang unterwegs, sind dahin gegangen, wo es weh tut, wie Sie selber gesagt haben. Mit welchem Eindruck schauen Sie in die Zukunft unserer Demokratie?
Also im Sinne der Dramaturgie Ihres Podcasts würde ich gerne sagen, dass ich Hoffnung habe und die begründe, und das kann ich auch tun, wenn ich nach Ungarn blicke, in Teilen nach Polen, dass also autoritäre Regime, solange sie noch nicht in Diktaturen umgeschlagen sind, tatsächlich abgewählt werden können. Also da ist eine Menge berechtigte Hoffnung. Und mein vielleicht einschneidendstes Erlebnis war im Jahr 2021, im Januar, bei der 60-Jahr-Feier zu den Élysée-Verträgen, also deutsch-französische Freundschaftsverträge. Und wenn man sich zurückerinnert, dass Deutschland und Frankreich dreimal gegeneinander Krieg geführt haben, 70-71, Erster und Zweiter Weltkrieg, und mein Großvater im Ersten Weltkrieg in Verdun war und ich den Kommunikationsdirektor von Macron kennenlernte, der sagte, sein Vater hätte im Zweiten Weltkrieg gegen uns Deutsche gekämpft. Und jetzt kamen also die Regenten beider Länder und die Parlamentarier beider Länder zusammen und feierten einen Freundschaftsvertrag mit den ganzen Schüleraustauschen. Ich war selber mal Teil davon, Kulturaustausch. Dann gibt es natürlich Grund zur Hoffnung. Also wenn man Gesellschaft nicht als Zustand, sondern als Prozess empfindet, kann man und muss man darauf einwirken, sowohl als Staatsbürger wie auch als Journalist. Und das macht die Sache ja auch spannend, Gott sei Dank. Aber
jetzt, auf das Aber habe ich gewartet.
Das dachte ich mir. Das große Aber ist, wenn ich mir die Entwicklung der letzten, na sagen wir 10, 15 Jahre anschaue, dann wäre es auch naiv, auch im Sinne der Dramaturgie Ihres Podcasts, am Ende kommt dann immer so ein bisschen Hoffnung auf.
Muss aber auch nicht.
Nee, das wäre mir auch ganz recht, wenn wir nicht uns jetzt wieder in so eine Komfortzone zurückbegeben und denken, ja,
Wird schon.
Wird eben nicht. Dazu ist zu viel passiert. Und zwar nicht nur durch individuelle Akteure, sei es Trump, sei es Höcke oder Alice Weidel oder andere, sondern strukturell. Und das wird uns erhalten bleiben. Also die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren über Medien, über soziale Medien, ist eine technologische Revolution, ist eine soziale Revolution, ist ein Strukturwandel der Öffentlichkeit, das bleibt uns erhalten, ob der Mann im Weißen Haus Trump heißt oder nicht. Die Möglichkeit, mit einer Polarisierung der Gesellschaft Geld zu verdienen, siehe Elon Musk, siehe Donald Trump, siehe viele andere, wir sprachen über News in Deutschland, die Möglichkeit ist da und wächst, und es gibt Menschen, es gibt Unternehmen, es gibt sehr mächtige Menschen, die an der Spaltung der Gesellschaft richtig verdienen. Und da sehe ich im Moment keinen richtigen Ausweg daraus. Insofern sind wir als, großes Wort, Weltgemeinschaft in einem anderen Zustand, in einer anderen Phase als sagen wir vor 20, 30 Jahren, als es noch ging, dass zwei, sagen wir, der deutsche Bundeskanzler, nennen wir ihn mal Helmut Kohl, und der französische Staatspräsident Mitterrand sich über die Gräben des Zweiten Weltkrieges hinweg die Hand gereicht haben. Das reicht heute nicht mehr. Wir sind in einer anderen Phase.
Aber deswegen gibt es diesen Podcast, damit wir nicht am Ende sagen, wird schon, sonst müssten wir gar nicht hier sitzen, sondern weil es eben wichtig ist, den Finger in die Wunde zu legen, damit wir wachsam bleiben.
Dafür bin ich
Ihnen
sehr dankbar.
Und es uns nicht gemütlich machen. Vielen, vielen Dank. Ich könnte tatsächlich noch ganz, ganz viele andere Fragen stellen. Das würde den zeitlichen Rahmen etwas sprengen. Und ich würde so gerne noch mit Ihnen über Argentinien sprechen und viele andere Themen. Aber das müssen wir vielleicht an anderer Stelle nachholen. Es war sehr interessant. Vielen, vielen Dank, Herr Lambie.
Gerne. Komm gerne wieder.
Nehmen Sie beim Wort. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke.
Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Gesellschaft besser machen. Eine Podcast-Produktion der Körperstiftung. Projektleitung Amira Naumann. Moderation und Redaktion Mushta Scherzada. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne und lasst eine Bewertung da.